Werbung. Und ich hoffe, dass diese Serie euch richtig segnet. Und vor allem, dass ihr erkennt, wie wertvoll ihr seid. Wie wertvoll du bist für Gott, dass er so einen hohen Preis bezahlt hat, um dich zu kriegen. So, Angebot, Nachfrage, wenn das zu viel ist, ja, aber gesagt, weil du so, es gibt nur dich alleine, es gibt keine zweiten von dir. Und deswegen bist du so kostbar, du bist so teuer. Und das für Gott kein Preis zu hoch, dass er sagt, den Preis bezahle ich gerne, um dich zu bekommen. So, wir wollen heute Jesaja 53 anschauen. Unser geliebter Martin Luther, ist ja auch ein Deutscher, nicht? Weißt du, was er sagt über Jesaja 53? Dass jeder Christ es auswendig wiederholen können sollte. Dr. Martin Luther. Typisch, ne? Auswendig lernen. Vielleicht irgendwann muss er mal so einen machen, oder? Seid ihr dabei? Jesaja 53. Weil in der Bibelschule, der erste Schock war, gesagt, ich musste Römer 8, die gesamte Römer 8. Denn es gibt kein Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind und so weiter und so. Und dann, aber bis unten. Da habe ich gesagt, boah, das war richtig. Und dann auf Deutsch noch, ne? War gerade, ganz frisch, noch nicht so lange in Deutschland und dann auswendig lernen auf, ja, von Elberfelder. Ist noch schwieriger. Oh, das war Hilfe. Aber das schafft man. Und Charles Spurgeon sagte, Jesaja 53 ist Bibel in Miniatur, das Evangelium in seiner Essenz. Und Polycarp, der Jünger von Apostel Johannes, schrieb, es sei die goldene Passionsgeschichte des Alten Testaments. Und dann gibt's auch wieder zwei Deutsche, Keil und Delitzsch, im 18. Jahrhundert, sagte, Jesaja 53 und auch als ob das unter dem Kreuz geschrieben wurde. 700 Jahre bevor das tatsächliche Kreuzigung stattgefunden hat. Muss man mal vorstellen. 700 Jahre. Ein kleiner Hintergrund von Jesaja. Jesaja ist ja ziemlich lang. Ne? Wie viele Kapitel wisst ihr? 66 Kapitel. Und das Buch kann man in zwei Teile teilen. Der erste ist Kapitel 1 bis Kapitel 39 und zweite ist Kapitel 40 bis Kapitel 66. Interessant, die Bibel hat wie viel Bücher? 66 und Altes Testament hat wie viel? 39 Kapitel. Der erste Teil von Jesaja ist 39 Kapitel und 27 Bücher im Neuen Testament. Und genauso auch, der zweite Teil ist auch 39 Kapitel. Schon mal interessant, Jesaja. Und der Inhalt ist auch wieder interessant, weil im Alten Testament ist meistens, worum geht es? Das Gericht, oder? Gericht von Gott. Im Alten Testament und im Neuen Testament ist Gnade. Und rate mal, was im ersten Teil von Jesaja ist. Gericht an das Volk Israel. Und zweiter Teil von Kapitel 40 bis Kapitel 66 ist Gnade. Ich habe gesagt, das gibt's gar nicht. Es ist Bibel in Miniatur und herrlich und interessant, wie Gott einfach das beschreibt, weil das ist auch für uns ein sehr wichtiger Punkt bezüglich Gnade und auch Erlösung. Es gibt vier Lieder, die sogenannte poetische Lieder, und in Jesaja gibt es vier, die sogenannten Knechtslieder. Das ist Kapitel 42, Kapitel 49, Kapitel 50 und hier natürlich unser Text, Kapitel 53. Die vier Knechtslieder, weil Jesaja stellt zwei Diener, zwei Knechte. Der erste ist Israel als Gottes Knecht. der untreue Diener. Immer wieder scheitert an Gottes Plan, nämlich als Licht dieser Welt, als Licht für die Heiden. Das war ja Gottes ursprünglicher Plan, dass durch Israel alle Menschen zu Gott kommen. Die haben richtig kläglich versagt. Und dann kommt der zweite Knecht, und zwar der endgültige Knecht und Diener des Herrn, der Messias. Und ich möchte von Kapitel 52, so das ist dann die gesamte Passage, aber nicht nur Kapitel 53, sondern die ersten drei, die letzten drei Verse von Jesaja 52, ab Vers 13. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln, er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen, mehr als das irgendeines Mannes und sein Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Ebenso wird er viele Nationen besprengen, über ihn werden Könige ihren Mund schließen, denn sie sehen, was ihnen nicht erzählt worden ist und was sie nicht gehört haben, nehmen sie wahr. Wer hat unsere Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Aber verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und er machte seinen Mund nicht auf. Aus Bedrängnis und Gericht wurde er hinweggenommen, und wer wird über seine Generation nachsinnen. Denn er wurde abgeschnitten vom Lande der Lebendigen. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab, bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug ist in seinem Mund gewesen ist. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Um der Mühsal seine Seele willen, wird er Licht sehen. Er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen. Und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen. Dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünde viele getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Seht ihr Christus darin? Das ist unglaublich. Das ist so, ja. Jesus bezog auf diese Stelle selber, dass alles in ihm erfüllt ist. Und der Apostel bezieht auch auf diese Stelle in dem Neuen Testament. Jetzt muss man gucken, wie viele Bücher schreibt über Jesaja 53. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Apostelgeschichte, Römerbrief, 1. Korintherbrief, 2. Korintherbrief, Galaterbrief, Epheserbrief, 1. Timotheusbrief, Titusbrief, Hebräer, 1. Petrus, 1. Johannes, alle zitieren Jesaja 53. Fast das gesamte Neue Testament zitiert Jesaja 53. So, Punkt Nummer 1, er ist der souveräne Knecht. Gott sagte, das ist mein Knecht. Siehe, mein Knecht, wie sagt Gott. Als ob Gott sagt, schaut euch an, das ist er, mein Knecht, mein Diener. Ist er 53 Jahre dann, durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen und ihre Sünden wird er auf sich laden. So, Jesus kam zuallererst als Diener Gottes, um Gottes Plan zu erfüllen. Er sagt immer wieder, ich tue nicht das, was ich will, sondern was ich vom Vater was höre und was ich ihn tun sehe, das tue ich. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und mein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Darf ich mal hier kurz Pause machen? Wir als Gemeinde, wir haben nur einen einzigen Wunsch und ein einziges Ziel. Und meine Aufgabe als Pastor ist genau das, wie Jesus zu sein. Das ist unser Ziel. Was wir hier machen, das, was wir versuchen hier zu tun, euch mit ins Boot zu nehmen, ist genau das, dass wir verwandelt werden in sein Ebenbild. Wie Jesus zu sein. Jesus ähnlicher werden. Und wenn Jesus Diener ist, dann kann ich nur auch das aufs Herz legen. Hey, wenn du noch nicht dienst, dann erhebst du dich, als ob du besser wirst als Jesus. Und das verstehe ich nicht. Wie kann man Jesus nachfolgen und nicht dienen? Das passt einfach in meinem Grips nicht. Kein schlechtes Gewissen. Ich möchte kein schlechtes Gewissen, sondern wie gesagt, wir wollen doch wie Jesus sein. Ich hoffe, ihr seid hier dabei, Jesus ähnlicher zu werden. Dann kann ich nur werben, kann ich nur aufs Herz legen. Dann lass uns wie Jesus sein und dienen. Nicht nur draußen, sondern auch hier in der Gemeinde. Ich sage, hey, wir haben nicht, vielleicht nicht alles, aber wir wollen wirklich euch die Möglichkeit geben, Jesus ähnlicher zu werden, zu dienen, mit der Begabung, die Gott euch gibt. Weil genau das fehlt, weil ihr euren Platz nicht einnimmt. Das wäre schade. Wie gesagt, nochmal, ne, ich bin kein schlechtes Gewissen, überhaupt nicht, das ist nie meine Intention, sondern ich möchte einfach, wenn Jesus der größte Diener aller Zeiten ist, wer sind wir, dass wir nicht dienen? Okay, zurück zu unserem Text. Die älteste Übersetzung von Jesaja 53 in aramäischen Text, ja, 2 Jahrhunderte vor Christus, bevor Jesus auf die Erde kam, die Targums, interessant, beschreibt die Paraphrase in Jesaja 53, Vers 13, so, siehe mein Knecht, der Messias, wird gedeihen und wird klug handeln. Und andere berühmte Rabbi, Rabbi Akiva, übersetzt so, der König Messias, verwundet für unsere Übertretungen. Alle beschreibt eigentlich das als der Messias, als Jesus Christus, bis im 11. Jahrhundert, dass ein gewisser Rabbi Rashi plötzlich eine andere Deutung von dieser Jesaja 53 und sagt, Israel ist der Knecht. Israel leidet, wurde von der Welt verachtet, von Kreuzrittern, der spanischen Inquisition und von Nazis verfolgt. Und deswegen, das ist Israel und nicht der Messias. Und von dem Zeitpunkt an ist Jesaja 53, ob ihr glaubt oder nicht, wurde nicht mehr in Synagoge vorgelesen. Das ist irgendwie wie verbannt. Diese Stelle ist einfach wie ein rotes Tuch. Warum? Ein jüdischer Gelehrter gab diese Worte zu. Das liegt an den offensichtlichen christologischen Bezügen. Das ist eigentlich klar, dass das eigentlich für Christus ist. Und manchmal frage ich aber, wie kann man so blind sein, dass man dann trotzdem, obwohl sie das erkennen, und sagen, nee, das will ich nicht. Das ist ja deswegen auch die erste Frage, wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Keiner glaubt das. Ja? Das ist eine Implikation. Wenn er kommt, wird keiner von ihm glauben. Johannes Evangelium sagt, er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Sein Volk nahmen ihn nicht auf. Das ist schon Hammer, oder? Das ist der Wahnsinn. Jetzt Johannes 12. Obwohl er aber so viele Zeichen von ihnen, vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt wurde, dass er sprach, Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? So die Frage, warum hat das jüdische Volk Jesus abgelehnt? Jesaja 53 abgelehnt. Es liegt daran, dass ihr ganzes religiöses System darauf ausgerichtet ist, ihre eigene Gerechtigkeit zu bekommen. Ich schaffe das, ich kann das, ich halte das Gesetz, das wird schon. Und indem sie das machen, brauchen sie ja keinen Erlöser, stimmt's? Ich packe das, warum brauche ich Erlöser? Ich kann es selber machen. Und das ist genau hier, ihre eigene Gerechtigkeit zu etablieren, verachten sie Gottes Lösung. Das ist das Problem. So, man könnte eigentlich die Religionen dieser Welt in zwei Kategorien teilen. Religion 1, die Religion der menschlichen oder der menschlichen Leistung. Das ist der eine. Und zweite ist die Religion der göttlichen Errungenschaft. Das eine, alle Religionen außer Christentum sind ja menschliche Versuche, zu Gott zu kommen, gerecht vor Gott zu sein. Stimmt's? Menschliche Leistung. Aber das Christentum ist göttliche Errungenschaft. Er macht das für dich. Jemand tut es für dich. Und das ist ja manchmal kratzt schon an deinem Stolz. Weil hier musst du bekennen, ich pack's nicht. Ich brauche eine andere Hilfe. Oder? Das kratzt schon an. Du willst lieber auf deinen Knien rutschen, auf die Treppe nach Rom. Oder von hier sogar auf Knien bis zu Rom. Hauptsache, du machst es selber. Als dann anzuerkennen, gesagt, ich schaff's nicht, ich brauche Gottes Gnade. Weil das ist schon demütiger. Ja, ich schaff's nicht, ich kann nicht. Aber das ist genau das gesagt. Ich kann nicht dafür tun. Egal was ich mache, ich schaff das nicht. Und das ist genau das Problem. Wenn du denkst, dass du völlig in Ordnung bist, du kannst das, du schaffst das, du brauchst keine Lösung, dann musst du alles selber machen. Zweitens, er ist ein leidender Knecht. Und wenn du diese Passage liest, ist sofort klar, dass es wirklich eine schmerzhafte Tortur ist. Vers 14, 52. Wie sie viele über sich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. So in einfachere Übersetzung, Hoffnung für alle. Viele waren entsetzt, als sie ihn sahen, denn in der Tat, er war völlig entstellt und kaum mehr als Mensch zu erkennen. Wenn wir Jesus gesehen hätten, dann haben wir sofort gesagt, boah, so entstellt war er. Warum? Pilatus wusste, dass er unschuldig war, aber dann, was hat er gesagt? Um die Mengen zu besänftigen, was macht er? Ließ ihn geißeln, stimmt's? Dann wurde er in Praetorium dann reingenommen Jesus wurde ausgepeitscht. Aber dann von zwei Römern, die Liktoren, und er wurde dann an diese Pfosten angebracht, so, rückenfrei, und dann zwei Peitsche, links und rechts. Und die Peitsche ist bestückt mit Glas, mit Blei und mit Knochen. Mit Lederriemen, das eine und der nächste. Nicht 39 Peitsche, ihr Lieben, so wie wir das immer in der Bibel, ja, 40 minus 1, das sind ja nicht Juden. Oder die Römer-Juden. Das waren die Römer, ne? Das war nach Lust und Laune, wie sie gerade Bock haben, Jesus zu peitschen. Und dann jedes Mal, wenn dieses Knochenstück, Bleistück in das Haut, es wird wirklich, und dann, wenn das genommen wird, wird alles gerissen. Muskel ist gerissen, kompletter Rücken, manchmal sogar Eingeweide, je nachdem, wo das Ding reinkommt. Und Jesus hat so gelitten. Und als er zu Pilatus wieder zurückkam, dachte er, es wäre vielleicht nur, er war ja vermöbelt ohne Ende. Und dann auf Lateinisch sagte er, Ecce homo. Seht ihr, Mensch? Und dann sagte er, ja, gesagt, hey, habt kein Mitleid mit ihm oder was? Ja. Jetzt musst du doch genug sein. Und was hat das Volk dann geschrien? Kreuzige ihn. Von Gott geschlagen und niedergebeugt. Vers 5, er wurde zerschlagen um unseren Willen. Vers 7, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf. Vers 10, doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ist der leidende Diener. Und dann musste er dieses Patibulum, dieses Marterholz, 35 Kilo, nachdem er die ganze Rücken zerfetzt ist, tragen. Und als der nicht mehr konnte, hingefallen, Simon von Kyrene muss dann dieses Holz dann weiter für ihn tragen. Das ist der Kern unseres Glaubenssystems. Keine andere Religion dieser Welt hat in ihrem Kern die Erniedrigung ihres Gottes. Nur wir. Aber das ist genau unser Kern. Das glauben wir. Wir glauben an unseren Gott, der so erniedrigt wurde, der so zerschlagen wurde, um deinen und um meinen Willen. Karfreitag, okay, ja, auf Englisch ist Good Friday, ja, was ist denn gut daran? Ja, das Gute daran ist, dass du deswegen dann gerettet bist. Darum ist es so gut. Darum feiern wir das Herzstück, der Sühnetod Jesu am Kreuz für uns. Punkt Nummer 3, er ist ein sündloser Knecht. Man gab ihm bei den Gottlosen sein Grab und bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod. Ihr wisst, dass er gekreuzigt wurde, links und rechts, zwei Verbrecher. Stimmt's? Bei dem Gottlosen. Und als er gestorben ist und dann begraben in einem Grab von einem reichen Mann namens Josef von Arimathea. So, er mischen mit, ja, er mitmischen in, bei den Reichen, aber dann auch bei den Verbrechern. Und weil er kein Unrecht getan, begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Er hat keine Schuld. Das ist ein wichtiger Punkt. Pilatus stand vor ihm und hörte all die Anschuldigungen und konnte keinen Beweis, dass er schuldig ist. Und deswegen ist Pilatus auch schuldig. Warum? Weil er ein Feigling war. Der war so feige, zu Jesus, zur Wahrheit zu stehen, dass er lieber Gunst bei seinem, also bei dem Volk Israel zu bekommen, anstatt wirklich zur Wahrheit zu stehen. Jesus, der Leidende, und dann hier Philipper 2 sagt, er war in allem Gott gleich und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde einem Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, ja, den Verbrechen am Kreuz. Okay. Jesus, unser Vorbild. Vierter Punkt. Er war ein stiller Knecht. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scheren, und er machte seinen Mund nicht auf. Das ist erstaunlich. Ich weiß es nicht, ob du weißt, normalerweise leidende Menschen ist nicht still. Ich hatte ja Anfang Januar zu unserem Fastenwoche so einen Schmerz in meinem Fuß. Meine Frau wollte mir was Gutes tun, wollte dann meine Decke schütteln und so. Die kleinste Berührung, ich ging durch die Decke, ja, ich war nicht still. Das hat so geschmerzt, dass ich dachte, oh, das, ich konnte nicht mehr. Jede Berührung, man wollte auftreten, ich muss ja irgendwann auf Klo, ne? Ich muss dann auf allen Vieren kriechen, damit das nicht belasten muss. Und hier sagt Jesus, war stumm. Wie ein Schaf, wie ein Lamm. Das ist eine sehr wichtige Analogie, die wir unbedingt wissen, weil Schafe ließ sich gerne von seinen Besitzern scheren. Wisst ihr warum? Weil es ihnen gut tut. Wenn die Wolle zu dick ist, ist schwer. Und irgendwann, das ist ja auch Kilos, die sie tragen müssen. Und dann, ihr wisst ja, diejenigen, die schon mal Heidschnucken oder an der Nordsee irgendwie Schaf schon mal angepasst haben, die sind ja ein bisschen fettig und ölig, ne? Und dann irgendwann, da ist für die auch nicht schön. Deswegen, wenn sie dann geschert bekommen, ist für sie ein Wohltat. Ach, endlich, jetzt ist all dieser Ballast weg sozusagen. Und deswegen kommen sie immer wieder gerne. Und jetzt kommt, wenn das die Zeit, dass das geschlachtet wird, folgen sie einfach ihren Hirten und sagt gar nichts, macht ihr Mund nicht auf, und wenn das geschlachtet wird, und dann hier kein Blöken, null. Das ist für mich jetzt. Unser Herr ist, macht seinen Mund nicht auf. Deswegen war Pilatus so unsicher. Herodes war unsicher, der sagt gar nicht, der hat all die Anklage, sagt gar nicht. Weil normalerweise hätte ja Jesus, Moment, das stimmt überhaupt nicht, was du sagst. Gar nicht, aber nur ganz still. Jesus schwieg. Wisst ihr, Stille kann durchaus einschüchtern sein. Ja, weil alle warten, Stille, es muss irgendwas kommen. Und so ist das, weil ich glaube, Stille, warum wir auch nicht gerne still haben, weil ist so unheimlich und einschüchtern, aber das ist eigentlich genau die Möglichkeit zu geben, nachzudenken. Weil ich glaube, als Jesus geschwiegen hat, wollte er Pilatus Zeit zum Nachdenken zu geben. Und wenn du jetzt vielleicht gerade in der Zeit, wo du merkst, vielleicht, warum Gott ist so still, als ob nicht zu dir redet, könnte es sein, dass Gott dir eine Zeit zum Nachdenken geben, dass du mal ein bisschen nachdenkst. So wie Abraham, ne? Denk doch mal drüber nach. Was hast du gelernt? Was hat er dir beigebracht? Was hast du erlebt? Denk mal drüber nach. Interessant, dass die Prophezeiung ist in Vergangenheitsform geschrieben, obwohl, als Jesaja das schrieb, 700 Jahre später ist die Erfüllung. Aber er schrieb in vollendeter Form. Das ist für mich auch interessant. Ja? Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Hat ja noch nicht stattgefunden. Stimmt? Aber ist für Jesaja, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Doch er war durchbohrt um unser Willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Das ist erstaunlich für mich. Aber das ist ja, für Gott ist das schon geschehen. Jesus wurde geschlachtet vor Grundlegung der Welt. So, das ist die prophetische Vergangenheitsform. Ja, der Autor schreibt Folgendes. Der Abschnitt Jesaja 53 enthält einen unanfechtbaren Beweis dafür, dass Gott der Autor und dieser Schrift ist, dass Christus die Erfüllung der messianischen Prophezeiung ist. Die Details so minutiös, dass kein Mensch sie zufällig vorhergesagt haben kann, weil das 700 Jahre bevor Jesus auf die Erde kam. Fünftens, er wird ein stellvertretender Knecht sein. Das ist die Sprache, die wir gelesen haben, stimmt's? Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber behielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Alles hier, uns, es war nicht für ihn, sondern für uns. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns, jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unsere aller Schuld. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Er aber hat die Sünde vieler getragen. Das ist genau die Problematik. Es ist deine und meine Sünde, nicht seine. Er ist unschuldig. Aber er ist der Stellvertreter für uns. Weil genau unser kollektives Problem, so wie wir hier beschrieben haben, also gehört haben, es geht um Kummer, Sorgen, Übertretungen, Ungerechtigkeit, das ist alles unser Problem. Stimmt's? Deswegen sagt Paulus hier, denn alle haben gesündigt und ermangeln die Herrlichkeit Gottes. So deswegen gesagt, wenn man diese Vers nicht glaubt, dann braucht man keinen Retter, man sucht keinen Retter. Aber das ist genau, hey, wir brauchen einen Retter, weil genau das ist unsere Problematik. Ja? Jesaja 53 beantwortet die wichtigste Frage, die zentralste Frage, die wir überhaupt fragen können. Ja, das ist nicht die Frage, wo du leben willst, wie viele Kinder du hast, wen du heiraten willst, wie viel Urlaub, wie viel du verdienst, das ist alles schön und gut. Ja, aber das ist nicht die wichtigste Frage. Wisst ihr, was die wichtigste Frage ist? Du kannst mal diese Frage bei Google stellen und du bekommst keine Antwort. Wisst ihr, was das ist? Was diese Frage ist? Wie kann ein Mensch mit Gott ins Reinen kommen? Da kann Google nicht antworten. Wie kann ein Mensch mit Gott im Reinen sein? Und die Antwort ist ganz einfach. Jesus Christus ist die Antwort. Durch Jesus Christus bist du mit Gott im Reinen. Dieser Gottesknecht muss stellvertretend für dich sterben, damit du nicht sterben musst. Weil wenn du stirbst, bist du weg. Kann Gott dich nicht retten. Deswegen, die Entscheidung muss jetzt im Leben getroffen werden und nicht nachher. Nachher ist zu spät. Man muss jetzt entscheiden, folge ich Jesus nach, nehme ich das, was er getan hat, oder du sagst, ich schaffe das, ich brauche keinen Retter. The choice is yours. Sechstens, er ist der rettende Knecht. So, weil er stellvertretend ist, ist er der Retter. Ebenso wird er viele Nationen besprengen. Und das ist ja ein Ausdruck, wie zur Zeit Mose, wenn der Hohepriester mit Hyssop den Vorhang und die Bundeslade besprengen, nachdem die Hyssop in den Blut hineintaucht und dann den Gnadenstuhl besprengen. Der vollkommene Knecht, der sündlose Knecht, der schweigsam ist und Stellvertreter ist, starb für uns und deshalb ist er der Retter. Und ich liebe das, weil er von vielen Völkern hier spricht und nicht nur von Volk Israel. So alle Heiden schreibt Juhu. So, wenn du nicht Jude bist, dann bist du Heide. Es gibt ja nur zwei. Oder? Es gibt eine griechische Heide, deutsche Heide, schwäbische Heide, norddeutsche Heide, italienische, brasilianische, indonesische, das ist alle Heide. Viele Nationen. Bulgarische haben wir auch noch, natürlich bulgarische. Moja Sestra. Ja. Viele Nationen. Gott liebt die Welt so sehr, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab. Und alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das ist das Einmaleins Christentum, stimmt's? Der Unschuldige tritt an die Stelle des Schuldigen. Und Paulus hat so verstanden, deswegen 2. Korinther Kapitel 5, 21, den der Sünde nicht kannte, hat er für uns zu Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Er ist sündlos. Aber wegen uns wurde er zu Sünde gemacht. Nicht bedeutet, dass er sündhaft ist, ja, deswegen nochmal. Er hat keine Schuld, er hat nur unsere Schuld genommen. Und seine Stellvertreter ist unsere Erlösung. Und es gibt ein Wort, was mich ein bisschen beschäftigt von diesem Bibelvers hier. Ebenso wird er was? Viele. Warum nicht alle? Oder? Er hätte auch eigentlich alle ist gerettet, alle. Aber hier sagt man gesagt, es sind nicht alle gerettet. Er möchte, ja, 1. Timotheusbrief, es ist Gottes Wille, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist Gottes Wille. Er will alle. Aber leider möchten nicht alle gerettet werden. Das ist genauso, wenn du auf hohen See, jemand ist gerade dabei zu ertrinken und du schmeißt diesen Rettungsring, greif zu! Und der sagt, ich pack das schon, ich schaff schon. Und dann? Blub, blub, blub. Was kann der Retter machen? Der kann ihn ja nicht zwingen. Ganz richtig, kannst machen. Du versuch. Aber wenn der nicht zupackt, dann ist so. Deswegen sag ich, hey, ja, das spielt doch einfach, wenn er alle, aber das, wie gesagt, nicht alle. Nochmal Vers 11. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen. Nicht alle. Nur diejenigen, die wollen. Ich vergleiche manchmal Gott wie ein großer Radiergummi. Nur wenn du anerkennst, dass bei dir viele Flecken sind, viel Schmutz, ne, dann kann er das Ding wegradieren. Oder? Aber wenn du nicht sagst, alles ist super hier. Ja? Man braucht keine Radiergummi. Typisch so wie bei L'Oreal, ne? Da hängt auch das Nudel und dann da ist noch alles gut. Ja? Ist nicht verschmiert. Aber genau das, hey, nur er kann uns von dieser ewigen Anklage erlösen. Jesus kann. Und deswegen wollen wir diese frohe Botschaft nicht nur für uns behalten, sondern auch anderen weitergeben. Amen. Lass uns beten. Herr, wir danken dir, dass du so einen hohen Preis bezahlt hast für uns. Dass du so gelitten hast, dass du alles durchgemacht hast für uns, Herr. Stellvertreter für uns. Herr, was können wir sagen, was können wir tun, als dich zu lieben, dich anzubeten, dir nachzufolgen, unser Leben hinzugeben für dich, dir zu dienen, Herr. Wir wollen wirklich wie Jesus sein. Das bete ich, Vater, dass du uns hilfst als dein Volk. Dafür danke ich dir, dass du jeder Mensch hier, jeder, der hier ist, berührst, Vater, dass kein Herz ist kalt geblieben, sondern wirklich, wie dann viele Hymnen sagen, heiß ist in mir durch deine Liebe, Herr. Dass wir wirklich dir nachfolgen und unser Leben dir hingeben. Und dafür bete ich für jeden hier in Jesu Namen. Amen.